Wir hören auf den ersten Korintherbrief im 7. Kapitel. Dort schreibt Paulus: Das sage ich aber, liebe Schwestern und Brüder, die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Es fröstelt einen ein bisschen, wenn man diese Worte liest. Nicht nur, weil die Türen offen sind. Es ist uns, als würde uns hier auch aus der Bibel ein scharfer, kalter Wind entgegenwehen. Dieser Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief hat nichts Wärmendes, nichts Beruhigendes an sich. Im Gegenteil, alles, was einem lieb und teuer ist, steht hier plötzlich auf den Prüfstand. Als alles bekommt bei Paulus das Etikett zweite Wahl. Es gibt Wichtigeres im Leben, also sollt ihr das, was ihr habt, nicht zu hoch hängen. Lebt am besten so, als hättet ihr nichts. Kümmert euch nicht zu sehr um euren Alltag, denkt nur noch an den Himmel. So könnte man meinen, oder? Und man ist schnell dabei, jetzt eine Linie zu ziehen, bis hin zum berühmt und auch berüchtigten Choral Martin Luthers: Ein feste Burg ist unser Gott. Dort heißt es doch in der 4. Strophe sinngemäß: Und wenn sie dir Leib und Gut nehmen, also Leib und Besitz, deine Ehre, dein Kind, deine Frau, lass fahren dahin. Ist es das? Lass fahren dahin? Es ist alles ohnehin unwichtig, zweitrangig, wenn nur das Reich Gottes zur Geltung kommt. Und notfalls kann man auch seine Ehre und seine Familie über Bord werfen. Es ist doch alles ohnehin nur unnötiger Ballast auf dem Weg zum Himmel, oder? Sie merken, wie heikel das ist, was Paulus in seinem Briefabschnitt den Korinthern schreibt. Man kann sich auch da jetzt nicht distanziert zurücklehnen beim Lesen, so wie man vielleicht einen Roman liest. Nein, wir kommen nicht dran vorbei, selbst Stellung zu beziehen. Haben, als hätten wir nicht. Wollen wir das überhaupt? Würden wir jetzt einen Buddhisten dazu fragen, wäre die Antwort klar. Ich meine einen ernsthaften Buddhisten, nicht solche Hobby-Buddhisten, wie man sie heute trifft, wo Religion eben noch ein Lifestyle-Accessoire ist neben den anderen. Nein, für einen echten Buddhisten ist der Himmel deckungsgleich mit der größtmöglichen Distanz zu den irdischen Dingen. Ja, mehr noch, dass sich der Mensch völlig loslöst von seinem Besitz, von seiner Familie, er sogar sich von seinen Gefühlen ablöst. Je mehr er das schafft, desto eher erreicht er dann das religiöse Ziel des Nirvana. Und erst dort in der absoluten Meditation erlebt er vollkommene Bindungslosigkeit und damit Freiheit. Und die Seele ist eins geworden mit dem All. Schade nur, dass das Nirvana praktisch unerreichbar ist. Wer kann sich schon vollständig aus seiner Welt heraus meditieren? Nun, Sie wissen das bestimmt. In der Geschichte der christlichen Kirche gab es auch immer wieder diese Haltung. Und gerade als das Christentum zur Staatsreligion wurde, ließen fromme Asketen alles hinter sich zurück und zogen in die Wüste. Im östlichen Mittelmeerraum verbrachten sogar manche dieser seltsamen Einsiedler mehrere Jahre in dunklen Höhlen, um so ihren Abstand von der Welt möglichst radikal zum Ausdruck zu bringen. Mit Paulus und seiner Empfehlung aus unserem Bibelabschnitt hat das allerdings nur wenig zu tun, denn so viel ist schnell klar. Schließlich hat der Apostel alles andere getan, als sich zurückzuziehen, sich in einer Höhle zu verkriechen. Im Gegenteil, Paulus war ja leidenschaftlich daran interessiert, Menschen zu begegnen. Er wollte ihnen das Evangelium von Jesus Christus bezeugen. Und er ging dafür in die Synagogen und in die Häuser, stellte sich auf die Marktplätze, auf die öffentlichen Podien der damaligen Zeit. Nein, einen frommen Rückzug aus dieser Welt kann Paulus nicht gemeint haben. Aber vielleicht könnte man denken, sei es ja so ähnlich wie die damals stark bewunderten Stoiker. Das waren die Helden der hellenistischen Philosophie, der Leitkultur, in der Paulus sich damals bewegte. Jeder staunte über die Stoiker, über diese besonders charakterfesten Menschen, die auch den schlimmsten Stürmen um sie herum und auch den schlimmsten Wellengang trotz boten, innerlich ruhig und unbewegt blieben. Wer etwas auf sich hielt, geht zu allem, was das Gemüt angreifen könnte, auf vornehme Distanz. Man enthielt sich von irdischen Dingen und lächelt milde über diejenigen, die sich immer noch vereinnahmen ließen von ihren Alltagsbelangen. Auch hierfür gibt es ja unter Christen genügend Beispiele. Entschuldigung. Mir fällt so mancher fromme Zeitgenosse ein, der selbst bei einem mitreißenden Konzert oder gar einem Fußballstadion nie selbstvergessen aus sich herauskommt, weil er meint, er würde sich jetzt damit verunreinigen. Und im Pietismus gab es ja auch Zeiten, da ging man zum Lachen in den Keller. Das war verpönt. Aber wo steht denn in der Bibel geschrieben, dass wir Christen besonders gefühlsarm, besonders verklemmt sein sollten? Oder ich denke auch an das Beispiel eines älteren Familienvaters, dem ich begegnet bin. Und er meinte, er müsse seine Finanzen und auch seine Erbangelegenheiten vorher nicht regeln, weil so etwas ja rein weltlich und deshalb unwichtig sei. Gruselig ist so eine Haltung. Und er merkte dabei gar nicht, wie viel fromm getünchte Verantwortungslosigkeit in einer solchen Haltung steckt. Was immer von einem solchen Denken geprägt ist, sich einfach nur raushalten zu wollen, aus vermeintlich frommer Attitüde heraus, dem lass das gesagt sein. Der erste Korintherbrief eignet sich nicht als Beleg dafür, weder für eine asketische Weltflucht noch für eine pauschale Weltverneinung und weder für eine verkrampfte Enthaltsamkeit noch für einen gedankenlosen Rückzug aus der Verantwortung, in der wir stehen. Wenn Paulus sagt, wir sollen haben, als hätten wir nicht, meint er etwas anderes. Schauen wir nochmal auf den Bibeltext. Paulus schreibt, das sage ich aber, die Zeit ist kurz. Deshalb sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Die weinen, als weinten sie nicht. Die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Die kaufen, als behielten sie es nicht. Das war es. Die Zeit ist kurz. Macht euch klar, dass die Uhr tickt und irgendwann abläuft. Paulus gibt hier nicht irgendwelche Meditationsregeln aus. Er rät nicht zum Rückzug aus der Welt, sondern er zielt auf eine grundlegende Einsicht. Lebt nicht nur gedankenlos vor euch hin, sondern habt den Faktor Zeit vor Augen. Diese Welt, in der ihr lebt, ist nicht die Ewigkeit. Und noch konkreter, euer eigenes Leben dauert nicht ewig. Es vergeht und das kann auch schnell passieren. Denke daran, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst. So hätte Paulus seinen Abschnitt auch überschreiben können, mit jenem berühmten Psalmwort. Sei nicht dumm, mach dir nicht vor, als wärest du unsterblich. Mach dir klar, dein Leben ist endlich. Es gibt ja Zeitgenossen, die verstehen diese Aufforderung dann auf ihre Weise. Sie sagen, na gut, dann mal los, die Zeit drängt. 5:05, also müssen wir rausholen, was herauszuholen ist. Carpe diem heißt die Devise, kauf den Tag aus, verpass deine Chancen nicht. Und andere suchen eifrig nach irgendwelchen Bereichen in ihrem Leben, die herübergerettet werden könnten. Über die Schwelle des Todes. Sie investieren dann in ein Haus, das sie um Jahrzehnte überlebt. poetischere Pflanzen einen Baum, der späteren Generationen Schatten bietet. Und wieder andere suchen in ihren Kindern den Sinn ihres Lebens und überfordern die Kinder damit. Nichts gegen die Suche nach bleibenden Werten und nichts gegen einen intensiven Lebensstil, aber für uns Christen ist das Thema damit doch nicht erschöpft. 5:12 heißt bei uns nicht 5:00 Uhr, nicht kurz vor dem Ende, sondern 5 Minuten vor dem Datumswechsel, kurz vor dem Anfang eines neuen Tages. Wir laufen nicht, im Bild gesprochen, auf eine Wand zu, an der wir dann irgendwann zerschellen, sondern wir sind unterwegs hin zu einer offenen Tür in einen neuen Raum hinein. Ja, noch mehr, der auferstandene Herr kommt auf uns zu. Er erwartet uns von vorne, jeden Einzelnen, der zu ihm gehört und die Welt als Ganzes, wenn er einst wiederkommen wird, als umfassender, sichtbarer Herr. Und damit sind wir letztlich bei dem angelangt, was Paulus denn jetzt nun meint mit seinem eigenartigen Haben, als hätten wir nicht. Er sagt, ja, ihr habt etwas. Ihr steckt doch drin in Erlebnissen, in Gefühlen. Ihr habt Verantwortungen für eure Familie. Ihr erlebt die Liebe zu einer Frau, zu einem Mann. Ihr freut euch an Dingen wie etwa schönen Möbeln oder bewegender Musik. Ihr freut euch an dem Lachen eurer Kinder, an einer beeindruckenden Natur. Hoffentlich könnt ihr euch daran freuen. Aber ihr habt es, weiß Gott, nicht nötig, das alles für das Letzte, für die letztgültige Realität in eurem Leben zu halten. Es gibt eben noch mehr. Auf euch wartet der Auferstandene und alle Beziehungen, die ihr jetzt erlebt, werden noch einmal überboten durch die uneingeschränkten Beziehungen zu Gott und zu den anderen Menschen, wie sie im Himmel auf euch warten. Und alle Schönheit, die ihr jetzt entdeckt, alle Schönheit wird nochmal überboten werden durch die Schönheit, die ihr dort erleben dürft. Ihr habt es nicht nötig, euch jetzt verkrampft daran zu klammern, dass hier und jetzt alles perfekt sein muss. Ihr könnt auch loslassen, braucht nicht ständig zu fürchten, im Leben zu kurz zu kommen. Ihr könnt haben, als hättet ihr nicht. Das ist es, was Paulus mit seinem Bibelabschnitt uns weitergeben möchte. Und es lohnt sich noch näher darüber nachzudenken. Wie sieht das denn aus, wenn jemand eine Frau hat, als hätte er sie nicht? Oder wenn eine Frau ihren Mann hat, als hätte sie ihn nicht? Wer von der bevorstehenden Ewigkeit weiß, der hat Zeit und muss nicht klammern. Der lässt seinem Partner genügend Luft zum Atmen und nimmt den anderen nicht gedankenlos in Anspruch. Und es entsteht auch ein heilsamer Abstand. Haben, als hätte man nicht, das lässt den anderen viel bewusster erleben. Er wird eben nicht wie ein Einrichtungsgegenstand gehandelt, den man hat. Und es wird deutlich, der andere gehört mir doch gar nicht. Er ist mir auf bestimmte Zeit zur Seite gestellt worden. Vielleicht gehen wir dann mit diesem Vorzeichen etwas behutsamer miteinander um. Weniger gedankenlos und vor allem auch weniger undankbar. Und Paulus erwähnt auch den zweiten Bereich, nämlich die Gefühle, die weinen, als weinten sie nicht und die sich freuen, als freuten sie sich nicht, schreibt er. Er meint es nicht wie jene Stoiker, die eine Kunst daraus machen, möglichst gefühlsarm und ungerührt durchs Leben zu gehen. Im Gegenteil, an anderer Stelle fordert er uns Christen geradezu auf, voller Anteilnahme mit den Weinenden zu weinen und voll Begeisterung mit den Fröhlichen mitzufeiern. Lesen Sie es mal in Römer 12, Vers 15. Aber ich denke, er trifft mit seiner Aufforderung in unserem Bibelabschnitt einen wunden Punkt der heutigen Christenheit, wo die Argumente ausgehen, wird nur noch auf Gefühle gesetzt. Und das nicht zu knapp. Psychologische Bücher können immer eine wertvolle Bereicherung werden, aber bei vielen Christen haben sie mittlerweile den Stellenwert der Bibel erreicht. Und man erforscht nur noch seine Gefühlswelt und fragt mit großer Energie, was einem jetzt wohl noch gut tun würde, beschäftigt sich in Gesprächskreisen und Seminaren in aller Ausführlichkeit nur noch mit sich selbst und merkt gar nicht, wie dabei immer mehr die eigene Gefühlswelt zum Lebensmittelpunkt, ja fast wollte ich sagen, zum Gott wird. Wer wie Paulus sein Leben nach dem kommenden Herrn Jesus Christus ausrichtet, kann seine Gefühle auch relativieren. Wer sich von Jesus leiten lässt, erlebt das geradezu als Befreiung, einmal von sich selbst weg auf ihn hinzusehen. Sich eben nicht ständig den Puls zu fühlen, auch nicht den geistlichen Puls, sondern ihm die Sorge zu überlassen, auch die Sorge fürs eigene Seelenleben. Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das gilt doch auch für die Sorge um unsere Gefühlswelt. Nicht wie Stoiker, nichts gegen starke Gefühle. Niemand soll meinen, Christen würden keine tiefe Trauer mehr empfinden und keiner soll sich schämen, wenn er einmal vor Freude weint. Aber als Lebenssinn taugen die Gefühle nichts. Und dann als drittes spricht Paulus unseren Umgang mit Gegenständen an. Die kaufen, als behielten sie es nicht. Und diese Welt, die diese Welt gebrauchen, als bräuchten sie sie nicht. Auch hier sieht es anders aus als bei jenen Asketen, die alles hinter sich zurückgelassen haben, nur noch in Sack und Asche in ihrer Höhle sitzen. Und auch wenn man sich heute schon mal kritisch die Frage stellen sollte, ob das denn im Sinne Jesu ist, wie heute zum Beispiel über ein großes Wettbüro namens Börse Geld verdient wird, oder wo denn in der Industrie, in der Herstellung der Produkte heutzutage die eigentliche Wertschöpfung erreicht wird und auf wessen Kosten? Wir sollten darüber schon mal nachdenken. Christen sind nicht darin besonders fromm, dass sie keine Ahnung haben von weltlichen Dingen. Es macht auch durchaus Sinn, in der Gemeinde übers Geld zu reden. Und das nicht nur über die Frage, wie viel man spendet und opfert oder weitergibt, sondern auch unter welchen Bedingungen man sein Geld verdient. Und solche Fragen können anstrengend sein. Übrigens auch für uns Beamte. Wir hängen am selben Tropf, wir leben von derselben Industrie, von denselben Handelswegen wie die anderen auch. Lassen Sie uns ruhig auch als Gemeinde übers Geld reden. Und Paulus fordert uns mit seinem Brief jedenfalls nicht dazu auf, Dilettanten zu sein in Sachen Besitz und Vermögen. Aber was wäre gewonnen, wenn die Leute von uns Christen sagten, diese Menschen sehen ihren Lebenssinn nicht in ihrem Haus, nicht in ihrem Vorgarten, auch nicht in ihren Kirchgebäuden und schmucken Gemeindehäuser. Diese Menschen leben aus einer anderen Quelle. Sie können nicht nur haben, sie können auch verzichten. Wir haben uns in dieser Welt ganz schön gut eingerichtet. Es ist sicher kein Fehler, niemand soll das Leben künstlich schwer machen, aber ich erinnere an ein Lied von Manfred Siebald. Vor 30 Jahren hatte er durchaus recht, als er über uns Christen sang: Wir rufen laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Bitteschön, uns geht's hier noch viel zu gut. Und so komme ich zum Schluss. In den letzten Wochen feierten in Württemberg die Waldensergemeinden ihre Jubiläumsgottesdienste, dachten dabei an den großen Henri Arnault, an die evangelischen Christen, die vorher in Norditalien von den Fürsten bis aufs Blut verfolgt wurden. Damals konnten jene evangelischen Christen ihre Gottesdienste nur im Geheimen feiern. Und wenn sie sich in den Bergen oben in verborgenen Höhlen trafen, dann stimmten sie voll Vorfreude Lieder auf den kommenden Herrn an und sangen immer wieder jenes Lied von der festen Burg, die unser Gott ist. Das wurde fast ein Hymnus für jene Bewegung damals. Und sie wussten sehr genau, was damit gemeint war, als sie sangen: Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Nehmen Sie den Leib, gut, er, Kind und Weib. das fahren dahin, sie haben's kein Gewinn. Das Reich, die Ewigkeit muss uns doch bleiben.